Im zweiten Korintherbrief steht der Predigtext für diesen Sonntag, 2. Korinther 13. Ich lese die Verse 11 bis 13, das ist der Schluss des zweiten Korintherbriefes. Zuletzt, liebe Brüder, die Schwestern sind mitgemeint, wie ich voraussetze, zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn und seid friedsam. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist ein Text, den wir besonders am Ende, in der Regel am Ende des Gottesdienstes hören. Das Segenswort, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir haben ein besonderes Fest auch an diesem Sonntag. Ich wette, ihr habt alle darauf zugelebt, heute ist der Sonntag Trinitatis. Das letzte große Fest im Rahmen des Kirchenjahres und das Thema übrigens wird im Monatslied, das wir gesungen haben, angegeben. Da heißt es im Refrain, Gott vor allen Zeiten, Gott in Ewigkeit, Gott in drei Gestalten, Vater, Sohn und Geist. So haben wir es vorhin gesungen und das ist das Thema dieses Trinitatis-Festes. Ja, Trinitatis, wie gesagt, letzte große Fest im Rahmen des Kirchenjahres. Ich weiß nicht, inwieweit euch das so vor Augen steht. Weihnachten, Epiphanias, Septuagesime, Sexagesime, Estomihi, Invocavit, Rogate, Kantate. Meine Oma kannte all diese Feste des Kirchenjahres auswendig und auch in der richtigen Reihenfolge, aber die war auch kein Baptist. Deswegen hatte sie das möglicherweise leichter, sich das zu merken. Ab nächsten Sonntag wird nur noch einfallslos gezählt. Erster Sonntag nach Trinitatis, zweiter Sonntag nach Trinitatis, dritter Sonntag bis hin zur Nummer 23 im Herbst. Dann beginnt das Kirchenjahr wieder von Neuem. Wir Baptisten haben es mit diesen kirchlichen Festen im Jahreskreis nicht so leicht. Wir schenken ihnen nicht sonderlich viel Beachtung. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es zu unserer gemeindlichen, zu unserer freikirchlichen Tradition gehört, nicht sonderlich viel Wert auf kirchliche Traditionen zu legen. Wir lassen auf diesem Weg durchs Kirchenjahr allerdings auch etliches an Schätzen liegen, an geistlichen Schätzen liegen. Aber das ist so meine ganz persönliche Ansicht dazu. Wie auch immer, Trinitatis heißt Dreifaltigkeit. Wir reden von Gott als Vater, Sohn, Heiliger Geist in drei Gestalten. Und das wird also an diesem Sonntag beim Trinitatisfest in mancherlei Weise bedacht. Und in der Tat, zu bedenken gibt es da wirklich eine ganze Menge. Uns Christen, uns Baptisten allemal, wie gesagt, ist das Fest ziemlich fern. Es gibt da kein Kind in der Krippe, es gibt kein offenes Grab, es gibt nichts, was man sich vor Augen führen könnte bei diesem Trinitatisfest. Im Bewusstsein der Juden übrigens spielt dieses Fest eine andere Rolle, eine größere Rolle, allerdings mit negativen Vorzeichen. Juden haben die Lehre von der Dreieinigkeit immer als besondere Zumutung empfunden, auch als besondere Herausforderung empfunden und auch als Angriff auf ihren Glauben. Und so ist es ja auch oft genug gewesen. Der jüdische Theologe Shalom Ben-Churin, der hat mal gesagt, drei Personen der Gottheit, das ist eine Vorstellung, die das jüdische Denken nicht nachvollziehen kann. Klarer Fall. Und er hat die hebräische Bibel auf seiner Seite, das Alte Testament nennen wir es. Das zentrale Glaubensbekenntnis Israels klingt auch anders als die Sache mit Vater, Sohn und Heiliger Geist in der Synagoge. Im Hebräischen klingt es so, Shema Israel, höre Israel, Adonai Eloheinu, unser Gott, Adonai Echad, ist einer. Unser Gott ist ein Gott. Und so steht es auch in der Bibel, 5. Mose 6, Vers 4. Wie gesagt, zu bedenken gibt es da einiges, was Trinitatis angeht. im Gespräch mit, besonders auch mit Vertretern des Islam, äußern die auch immer wieder den Verdacht, ach wisst ihr, wir Muslime, wir haben den Eindruck, ihr Christen pflegt die Sache mit drei Göttern. Ihr habt drei Götter und nicht nur einen, und das sind für uns eindeutig zwei zu viel. Und auch für Christen ist die Sache mit der Dreieinigkeit hinsichtlich Glauben und Denken durchaus eine Angelegenheit mit Stolpersteinen. Ich erinnere mich an eine Frau, die war in einer der Gemeinden, in der ich Pastor gewesen bin, ein treues Gemeindemitglied. Und in jedem Gottesdienst und in jeder Gebetsgemeinschaft beteiligte sie sich mit ihrem Gebet. Und sie legte großen Wert darauf, im Laufe ihres langen Gebetes, dass sie jeden Sonntag hielt, einmal den Vater, einmal den Sohn und einmal den Heiligen Geist anzureden. Und ich habe sie dann irgendwann mal gefragt, sag mal, warum machst du das eigentlich? Und dann hat sie gesagt, naja, ich will nicht, dass sich einer von den dreien zurückgesetzt fühlt. Und wir merken, bei aller Ernsthaftigkeit, die sie an den Tag legte, so geht es ja auch nicht. Ne? Solche Vorstellungen können wir auch nicht pflegen, und diese Antwort lässt auch etwas davon erkennen, wie schwer wir uns damit tun, auf angemessene Art und Weise über Gott zu sprechen. Natürlich ist da nur ein Gott. Höre, Gemeinde Elisabeth Fehn, der Herr, dein Gott, ist einer, ein Gott und nicht drei. Wir teilen das Bekenntnis mit den jüdischen Gläubigen, und Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, hat das auch getan. Übrigens, das Wort Dreieinigkeit kommt in der ganzen Bibel nicht vor. Es kommt in der ganzen Bibel nicht vor. Es gibt in der Bibel keine ausformulierte biblische Trinitätslehre. Und das hat auch dazu geführt, dass es in der Kirchengeschichte heftige Auseinandersetzungen darüber gegeben hat, wie man sich das Verhältnis dieser drei wohl vorstellen muss. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das waren beileibe keine Diskussionsveranstaltungen auf hohem theologischen Niveau. Es war kein anständiger Diskurs, sondern in der Auseinandersetzung darüber, wie man sich das vorstellen soll, hat es Mord und Totschlag gegeben. Denen ging das Messer in der Hosentasche auf, als sie über die Dreieinigkeit diskutierten. Intrige hat es darüber gegeben. Jesus, ist der Gott ähnlich? Oder Gott gleich? Was ist das eigentlich? Und das ist eine Debatte, die wirklich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führt. Ach, wisst ihr was, ich erzähle euch einen Schwank aus der Kirchengeschichte. Ist wirklich wahr. Es war im 3. Jahrhundert. Und es gab zwei Hauptkontrahenten. Athanasius, Bischof, und Arius, auch Bischof in Alexandrien gewesen. Und die haben das heftig miteinander diskutiert, die Frage, Christus Gott ähnlich oder Gott gleich. Und am Ende dieser Debatte hat sich Athanasius durchgesetzt und die Lehre von der Dreieinigkeit setzte sich durch. Christus wesensgleich mit dem Vater, das war dann die offizielle biblische Lehre. Und Arius, der das andere vertrat, der wurde aus der Kirche ausgeschlossen, hatte dann allerdings, nachdem er um Vergebung und um Gnade gebeten hatte, wieder die Möglichkeit aufgenommen zu werden in die kirchliche Gemeinschaft, und auf dem Weg nach Konstantinopel, wo er wieder aufgenommen werden sollte, verstarb Arius unter dramatischen Bedingungen. Er hatte eine heftige Magen-Darm-Geschichte und verstarb auf dem Weg. Und Athanasius in unversöhnlicher Weise kommentierte den Tod seines Kontrahenten Arius mit dem Gedanken, das sei die richtige Antwort Gottes gewesen auf diese irre Lehre, die Arius verbreitet hätte, und außerdem sei der gar nicht gestorben, sondern er sei auf dem Abort zerborsten. Das ist die Stimmung gewesen, in der man sich damals auseinandergesetzt hat über dieses Thema Trinität, Dreieinigkeit. Und willst du nicht mein Bruder sein, schlage ich dir den Schädel ein. Was wir als Sprichwort haben und manchmal im Scherz auch so sagen, ist damals so geprägt worden, dieser Satz, und praktiziert worden. Wir müssen es heute Morgen so weit nicht kommen lassen, wenn wir uns über die Trinität unterhalten, obwohl ich mich manchmal des Eindrucks nicht erwehren kann, dass heute gerade unter Christen um die Bedeutung des Heiligen Geistes besonders intensiv gerungen wird und gekämpft wird. Und ich habe mich gefragt, ob diese Probleme, diese heftigen Auseinandersetzungen darum, nicht auch daher kommen, dass die Möglichkeiten unserer Sprache eigentlich nicht ausreichen, um Gott zu beschreiben. Ist es eigentlich richtig, dass wir von drei Personen sprechen? Das haben wir ja auch so aufgenommen, angenommen, drei Personen der Gottheit. Ist es richtig, dass wir von drei göttlichen Personen sprechen? Wir reden von Personendeutschen und wissen, was damit gemeint ist. Ihr seid hier 300 Personen, die hier sitzen, wissen, was mit Personen gemeint ist. Aber das Griechische, die griechische Sprache, und das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben, benutzt gar nicht dieses Wort Person, sie benutzt das Wort Hypostase. Und dieses Wort heißt Wesen. Wesen oder Wirklichkeit oder Natur, es liegt im Wesen von Sickerts Person, dass er anständig moderieren kann. Also in diesem Sinne Wesen, das heißt Hypostase. Und deswegen geht es nicht um Personen, die man abzählen kann. Es geht um die Wirklichkeit, es geht um das Wesen Gottes, um die Wirklichkeit Gottes, die damit beschrieben wird und die damit erfahrbar ist. Und davon spricht Paulus hier am Ende seines Briefes an die Korinther, den wir häufig ja als Segenswort am Ende des Gottesdienstes hören. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das wird der Gemeinde zugesprochen und das heißt, das ist euch geschenkt. Und damit könnt ihr jetzt gehen, damit könnt ihr euch auf den Weg machen und damit kann man leben. Was ist denn geschenkt? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Das mag in unseren Ohren liturgisch steif klingen, nicht? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, etwas altbacken vielleicht, aber wenn die ersten Christen das Wort Gnade hörten, Leute, dann klingelten bei denen alle Glocken. Jesus, Gott neben ihnen heißt das. Gott neben ihnen, der sie an die Hand nimmt, der mit ihnen geht, auf jedem Weg sie begleitet bis ans Ende der Welt, bis zum Ende der Tage, so hatte Jesus es gesagt. Jesus, sie erinnerten sich, ist viel zu wenig gesagt, er stand ihnen leibhaftig, lebhaft vor Augen. Wir brauchen nur die biblischen Texte uns vor Augen führen, um uns daran zu erinnern, was das bedeutet. Da waren Zolleinnehmer in Israel, in römischen Diensten, Kollaborateure der römischen Besatzungsmacht. Die Gesellschaft in Israel hätte solche Leute nicht mit der Zange angefasst. Und Jesus lädt sich bei solchen Leuten zum Essen ein. Durchbricht die Isolation und macht klar, so ist Gott. Meidet diese Leute nicht. So ist Gott, Gnade. Oder eine Frau des Ehebruchs überführt und auf dem Marktplatz steht schon die Menge und die selbstgerechte Menge und hat schon die Steine in der Hand. Aber bevor der erste Stein fliegt, macht Jesus deutlich, es gibt Vergebung und die Möglichkeit, neu anzufangen, neu das Leben zu sortieren. Gnade, so ist Gott. So ist Gott. Und man könnte Beispiel auf Beispiel häufen, das Neue Testament ist voll davon und alle erzählen sie davon, jedes Beispiel. Erzählt davon, wer Jesus begegnet, der hat Gottes freundliches Angesicht gesehen. All diese Begegnungen Jesu mit Menschen erzählen davon, Gott, der ist nicht in schwindelerregenden Höhen irgendwo auf Wolke so und so, sondern er hat sich mit euch auf den Weg gemacht, nimmt euch an die Hand, ist mit euch unterwegs. Jesus Christus, Gott neben uns. Das ist die Hypostase Gottes, sein Wesen. Wie oft ist das uns zugesprochen worden, nicht am Ende des Gottesdienstes? Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Die Frage kann man ja stellen, ich kann die ja ganz unbefangen stellen, ich kenne euch ja gar nicht, nur von ganz früher kenne ich ja noch ein paar, nicht? Deswegen kann ich ja mal so fragen, wie gnädig gehen wir miteinander um? Die Gnade ist euch zugesprochen. Wie gnädig gehen wir miteinander um? Spiegelt sich das in unserem Gemeindeleben wieder, dass uns Jesus unendlich gnädig ist. Wie gnädig sind wir mit den Leuten neben uns, vor uns, hinter uns, mit denen, denen wir was vorzuwerfen haben? Oder liegt uns die gnadenlose Revanche eher? Könnte ich gut verstehen. Ich habe auch noch Leute, mit denen habe ich eine Rechnung offen. Aber wie gnädig sind wir? Hat die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die uns im Segen zugesprochen worden ist, Wirkung gezeigt? Jesus Christus, Gott neben uns, das ist seine Hypostase. Was ist uns denn geschenkt? Die Liebe Gottes, heißt es weiter im Text. Davon wird in der Bibel ja öfter mal geredet, von der Liebe Gottes. Aber ich finde, nirgendwo wird die so eindrücklich beschrieben, wie in dem Text, den wir vorhin bei der Schriftlesung gehört haben, in diesem Gleichnis vom, ja, Volksmund sagt, vom verlorenen Sohn. In Wirklichkeit ist es ja das Gleichnis vom Vater mit den beiden Söhnen, wie vorhin, wo ist er denn, wie vorhin richtig gesagt worden ist, das Gleichnis vom Vater und den beiden Söhnen. Die Liebe Gottes des Vaters besteht darin, dass er seine Kinder freigibt, dass er sie nicht festhält, dass er sie nicht knechtet und dass er sie nicht bindet und dass er uns unsere Erfahrungen machen lässt, positive und auch negative. Er bindet uns nicht wie Sklavenhalter an sich und sogar das unmögliche Ansinnen, sich das Erbe vor der Zeit auszahlen zu lassen, bestraft er nicht mit Drohungen und Verwünschungen. Na, dann nimm und geh. Oder wie auch immer, sondern erwartet der Vater und hofft. Gott, der Vater, und irgendwann steht er in der Tür mit offenen Armen und freut sich darüber, dass der Junge nach Hause kommt. Gott, der Vater. Ich kenne genügend Leute, die sagen, ja, wenn der liebe Gott wie mein Vater ist, will ich nichts damit zu tun haben. Mit dem habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, das mag so sein. Aber trotzdem erzählt dieses Bild vom Wesen Gottes über uns, Gott, über uns. Von ihm kommt das Leben, deswegen greift das Bild des Vaters, von ihm kommt das Leben. Er ist der Schöpfer und Erhalter und er wird nicht müde auf uns zu warten und mit offenen Armen in der Tür zu stehen und nach dem verlorenen Sohn Ausschau zu halten. Und das ist seine Hypostase, sein Wesen, dass er so wartet. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Was ist uns geschenkt? Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ja, Leute, was ist der Heilige Geist anderes als Gott in uns? So, jedenfalls lese ich es in diversen biblischen Texten. Die Briefe des Neuen Testaments sind voller Hinweise darauf. Da ist die Einladung, den Heiligen Geist in euch hineinzulassen, euch erfüllen zu lassen, ihn euch ausfüllen zu lassen. Vom Geist in uns ist die Rede, der uns erkennen lässt, dass wir Gottes Kinder sind. Der Heilige Geist, Gott in uns. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Gott. Dreieinigkeit, Trinität, Gott neben uns, der, der uns gnädig an die Hand nimmt, Gott über uns mit seiner Liebe, der das Leben gibt, und Gott in uns, der uns so nahe kommt, wie es nur irgend geht. Im Übrigen, Paulus hat schon gute Gründe gehabt, diesen einen Gott als Gott des Friedens zu bezeichnen. Er hat es mit seinen Korinthern nicht leicht gehabt, der Paulus. Ihr müsst mal den zweiten Korintherbrief im Zusammenhang lesen. Heute ist es nicht so heiß wie gestern, da kann man ganz gut mal ein paar Verse lesen. Und so lang ist er auch nicht. Heute Nachmittag könnt ihr mal den zweiten Korintherbrief komplett lesen. Wer das einmal tut, der kann etwas davon erahnen, was für Konflikte Paulus mit den Korinthern gehabt hat, was für Verletzungen da auch ihm zugefügt worden sind. Streit und Tränen, autoritär sei dieser Paulus, und haben sie da gesagt, und ob das überhaupt ein richtiger Apostel ist, weiß man auch nicht so genau, der hat den Herrn Jesus ja zu Lebzeiten gar nicht gesehen, haben sie gesagt, haben sie mit Recht gesagt, und der war ja gar kein Augenzeuge, und außerdem seine Predigten sind so langweilig. Apostelgeschichte berichtet, dass ein junger Mann schon mal eingeschlafen ist bei der Predigt des Paulus und weil er dummerweise auf der Fensterbank saß im ersten Stock, fiel er raus und war tot. So langweilig hat Paulus gepredigt, sehr ermüdend. Also der hat schwer gehabt, der Paulus. Habt einerlei Sinn, sagt er. Habt einerlei Sinn, haltet Frieden, lasst euch zurechtbringen. Das bedeutet, verschließt euch nicht dem Wort Gottes. Ja, das Segenswort am Ende spricht der Gemeinde zu, was sie geschenkt bekommen hat. Aber zur ganzen Wahrheit gehört es, dass man den Anspruch des Wortes Gottes nicht unter den Tisch fallen lassen darf. Wenn Gott ein Gott des Friedens ist, dann sind seine Leute zu Frieden beauftragt. Und dazu beauftragt, Frieden zu stiften. Und manchmal muss man auch um den Frieden ringen. Immer dann, wenn es in der Gemeinde hochhergeht, in der Gemeindestunde, muss man manchmal um den Frieden ringen. Immer dann, wenn unterschiedliche Charaktere zusammenkommen, die nicht zusammenpassen, dann muss man um den Frieden ringen. Es gibt auch Leute, mit denen kann man einfach nicht. Ändert nichts daran. Zum Frieden beauftragt und herausgefordert. Das klingt wie so ein christlicher Allgemeinplatz. In der Kirche spricht man eben so, nicht? Weil es ja so in der Bibel steht. Aber wir haben das miteinander erlebt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, dass das Wort Frieden möglicherweise auch einen ganz anderen, einen ganz neuen Klang im Moment hat. Noch gar nicht so lange her, da hatten wir in Deutschland, wir hatten in Europa sogar den Eindruck, wir leben in einer unantastbaren Sicherheit. Erinnert ihr euch noch an 1989? Die Revolution war friedlich, die Grenzen waren offen, die Euphorie war groß und Gorbatschow war nett und Honecker und all die trüben Gestalten aus der DDR, die waren nie mehr an der Macht und wir hatten den Eindruck, wir sind umgeben von Freunden und der Weltfriede ist ausgebrochen. Heute reiben wir uns verwundert die Augen und fragen, wie sieht's aus mit dem Frieden, was ist mit der scheinbar so überlegenen, mit der scheinbaren Überlegenheit des Westens hinsichtlich seiner Werte, wenn im Umgang mit Menschen im Osten und auch im Nahen Osten so viele Fehler gemacht worden sind. Wie sieht es aus mit dem Frieden? Islamistische Gotteskrieger marschieren nicht längst nicht mehr nur durch die Wüste, sondern auch auf unseren Straßen. Wie sieht es aus mit dem Frieden? Was bedeutet es da eigentlich, zum Frieden beauftragt und herausgefordert zu sein? Zwei Dinge noch dazu. Erstens, der Friede beginnt in unseren Köpfen. Vor manchen weltpolitischen Situationen stehen wir machtlos und sorgenvoll und ängstlich. Aber der Friede Gottes, er beginnt in euren Köpfen. Er beginnt damit, dass man anders denkt. Dass man zum Beispiel aufhört, darüber empört zu sein, dass es so viele Wirtschaftsflüchtlinge gibt. Ja, die gibt es. Aber ich erlebe es in der Gemeinde, in der ich zu Hause bin, vor Ort auch, was für eine Bereicherung Menschen, die aus dem Iran zu uns gekommen sind und die im Augenblick ganz besondere Ängste haben, was die für das Gemeindeleben bedeutet haben. Also der Friede Gottes, er beginnt in unserem persönlichen Umfeld, da wo man kleine Zeichen des Friedens setzen kann. Der Friede Gottes beginnt da, wo man aufhört und darauf verzichtet, mit gleicher Münze heimzuzahlen, wo man um Jesu Christi willen auf die Rede verzichtet, die mir doch jetzt so gut tun würde, da beginnt der Friede Gottes. Und der Friede Gottes, er beginnt damit, dass ihr in euren Gebeten euch das Anliegen der Welt zu eurem Gebetsanliegen macht. Das ist noch lange nicht alles und noch lange keine Lösung, aber damit beginnt es. Und dazu seid ihr berufen und herausgefordert als Menschen, die dem Gott des Friedens glauben. Es ist auch ein Unterschied, ob man über den Gott des Friedens in Sonntagsreden theoretisiert oder ob man im Namen Gottes um den Frieden Gottes ringen muss. Und das Letzte, was ich sagen will, das ist mir in den letzten Tagen und Wochen immer wichtiger geworden, Stichwort Friede, ich habe in den vergangenen Wochen immer wieder mal an Karl Barth denken müssen. Karl Barth war Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts, also 20. Jahrhundert, eine große Nummer in der evangelischen Theologie. Ein großes Werk hinterlassen, ein theologisches Werk hinterlassen, die Barmer Theologische Erklärung, also die, mit der die evangelische Kirche ihre Vergangenheit im Dritten Reich aufgearbeitet hat, gehört zu seinem Werk. Und dann natürlich seine große kirchliche Dogmatik, 31 Bände, ein gewaltiges Werk. Karl Barth wurde älter und älter und jedes Jahr erschien ein neuer Band seiner kirchlichen Dogmatik und wieder wurde Karl Barth ein Jahr älter und wieder erschien ein neuer Band, 31 sind es mittlerweile. In Theologenkreisen kursierte damals ein Joke. Es gab theologische Kollegen, die sagten, Karl Barth werde überhaupt nie sterben, denn der liebe Gott sei viel zu neugierig, was Karl Barth im nächsten Jahr wohl im nächsten Band seiner kirchlichen Dogmatik über ihn zu berichten weiß. Aber irgendwann starb Karl Barth doch. Und kurz vor Weihnachten war das, 1968, hat er mit seinem Theologenkollegen Eduard Thurneisen telefoniert. Und von diesem Gespräch ist berichtet, dass Karl Barth sagt, es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking. Es wird regiert von ganz oben her, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment und darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in dunkelsten Augenblicken und lassen wir die Hoffnung nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen und für die ganze Völkerwelt. Zitat Ende. Karl Barth am Tag vor seinem Tod. Mit einer großartigen Zusage beendet der Korintherbrief dieses Kapitel. Er sagt die Begleitung des Gottes des Friedens zu. Der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ihr seid herausgefordert zum Frieden und herausgefordert dazu, die Hoffnung nicht sinken zu lassen, weil Gott im Regiment sitzt und bleibt. Und ganz egal, was sich politisch entwickelt, militärisch entwickelt, ihr seid aufgefordert, die Hoffnung darauf festzuhalten, dass Gott zum Ziel kommt mit seiner Welt. Und dass diese Geschichte nicht im dunklen schwarzen Loch endet, sondern dass die Perspektive des Wortes Gottes etwas ganz anderes darstellt. Sein Reich kommt und mit dieser Hoffnung kann man leben. Und der Heilige Geist, der in seiner Kraft Gott in uns ist, der möge uns und euch zu Menschen machen, die glaubwürdige Zeugen für seine Liebe sind. Amen.